redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova mit Dr. Matthias von Hellfeld.
Ja, danke.
Frage: Ist von Hellfeld wirklich Arzt?
Ja, die Frage ist leicht zu beantworten mit Nein.
Thema heute: Das erste Ärztekonzert. Die Ärzte, also die beste Band der Welt. Ist das deine Musik?
Nein.
Gar nicht.
Überhaupt nicht. Ich bin also einer von diesen soften Beatles-Jüngern und hatte mit den Ärzten und mit allem, was Punkrock ist, eigentlich relativ wenig zu tun. Jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, finde ich aber doch Gefallen an dem einen oder anderen jedenfalls, weil es ja auch eine Art, ich sag mal, Kritik an den damals herrschenden Verhältnissen war. Es ging so los Mitte der 70er Jahre.
Oh, bevor du jetzt noch eine Nachfrage hätte ich noch. Ist es schwer? Also man kann sich ja mit dir in die Kneipe setzen und 10 Stunden lang über Europa dich reden lassen. Ist das bei solchen Themen, wo du nicht intuitiven Zugang hast, ist das schwer, sich da reinzuarbeiten eigentlich?
Ja, sehr, weil ich muss ja einfach auch gucken, dass ich natürlich auch Bedürfnisse und Themen anderer Leute mit so ein bisschen versuche abzudecken. Manchmal ist es auch so, dass mir die Autorinnen und Autoren dann irgendwas reinsingen und ich dann sage, okay, dann machen wir das eben. Und ich dann aber im Moment, wo wir dann den Plan machen, das irgendwie schön finde, weil wir dann natürlich auch ein schönes Thema haben. Aber wenn ich es dann machen muss, denke ich mir, wow, was soll ich denn jetzt dazu wohl sagen? Dann, also wie in diesem Falle, höre ich mir ein paar Texte an oder ein paar Songs an, finde das mehrheitlich Krach und denke mir, ja, auf der anderen Seite gibt es aber auch eben Menschen in diesen Bands und in diesen, kulturellen Erscheinungen, die also wirklich was zu sagen haben und die einfach auch eine bestimmte Form der Kritik an den jetzt oder damals herrschenden Verhältnissen entwickelt haben. Und es ist ja nicht umsonst so, dass im Grunde genommen dieser Punk losging Mitte der 1970er Jahre. Also ich sag mal, ungefähr 50 Jahre ist das jetzt her. Das war eine Zeit, in der so eine Kritik auch angebracht war. Also es gab sozusagen den Muff unter den Talaren, der wurde an den Universitäten, also in den intellektuellen Zirkeln so ein bisschen weggeholt. Es gab überall in Europa Aufstände der Studenten.
Den Muff unter den Talaren muss man, glaube ich, heute erklären.
Okay, das war Universitätsleben und die Studenten haben damals sich darüber beschwert, dass du also immer noch gelehrt hast wie anno dazumal mit sehr klarer Trennung der Professores und der Studenten und es gab keinerlei Mitsprache an den Universitäten, das wurde einem vorgesetzt, du musstest lernen und musstest die Fresse halten. Und du warst halt abhängig von diesen Entscheidungen von Leuten, die tatsächlich mit der damaligen Jugend nicht viel gemein hatten und auch überhaupt nicht verstanden, was die eigentlich wollten. Das waren nämlich die Kinder, die, ich sag mal, irgendwann in den 50ern geboren wurden, also die erste Nachkriegsgeneration war, und die ihren Streit und Stress mit ihren Eltern hatten, die pauschal gesagt alles Nazis waren. Das war natürlich Quatsch, weil nicht alle Nazis waren, aber die Möglichkeit, dass ein damals 50-Jähriger, wenn du damals meinetwegen 20 warst, also wenn der so vor dir steht, dass das ein potenzieller SS-Mann war.
Das war nicht unwahrscheinlich.
Das war zumindest möglich, wollte ich auch sagen. Es war zumindest möglich. So, das war das eine. Und das zweite ist, diese Generation ist aufgewachsen im Höhepunkt des Kalten Krieges. Der Vietnamkrieg hat außerordentliche Wirkung gezeigt, weil da kriegte man Bilder zu sehen, die man sich bis dahin nicht vorstellen konnte, die auch den Zweiten Weltkrieg, finde ich jedenfalls, von seiner menschenverachtenden Brutalität mindestens mal gleich kamen. Und beim Einsatz von Napalm in Vietnam und ähnlichen Bildern, die man da sehen konnte, da fand ich es auch wirklich also übel.
Du meinst die reinen Kriegshandlungen jetzt, also die...
Ja, die Verachtung der Menschen, der vietnamesischen Bevölkerung, die unter Napalm und anderen Bomben einfach zerstört wurde. Man hat denen die Getreidefelder kaputt gemacht, damit sie verhungerten. Und die GIs haben sich benommen wie die Axt im Walde, weil sie einfach so aufgehetzt waren und entsprechend auch beeinflusst waren und eben dachten, wenn wir jetzt hier verlieren, dann kommen die Russen nach Amerika und das ist ja Kommunismus und so weiter und so weiter. Also es war eine wirklich sehr, sehr aufgeheizte Situation und in dieser Situation, also in der Bundesrepublik zum Beispiel, waren dann also Polizei und Staatsorgane angehalten, also hart gegen solche Gruppen wie Studentenunruhen oder Demos in Berlin zum Beispiel vorzugehen. Mhm. Und aus diesem dann doch relativ hart werdenden Gegensatz haben sich dann so extreme Gruppen rausgebildet, RAF etc. Und daraus ist dann ja das geworden, was man den deutschen Herbst nennt. Das ist jetzt aber nur das Drumherum. Aber das ist so ein bisschen im Hinterkopf zu haben schon auch wichtig, dass genau in dieser Zeit etwas aus Amerika herüberschwappte, das eben Punkrock hieß. Und die erste europäische Metropole war, wie häufig, was Musik angeht, London. Mhm. Und Godfather of Punk war, wenn ich das richtig sehe, Iggy Pop. Und den müsst ihr mal googeln und sich mal was anhören. Das ist schon ziemlich irre. Der hat auch damals schon eine wirklich extreme Bühnenshow hingelegt. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann gilt er so ein bisschen als Wegbereiter dieser dann doch sehr weit und sehr schnell verbreiteten Musikrichtung. Es gab davor auch schon Gruppen und einzelne Sänger, die sich so ein bisschen in diese Richtung entwickelt haben. Also The Velvet Underground, die waren in New York. Dann gab es Lou Reed, vielleicht auch noch.
Lou Reed war Punk? Nee.
Doch, der hat später eine Solo-Karriere gemacht.
Ach, guck.
Dann Sex Pistols zum Beispiel,
das war London. Ne?
Oder The Clash, die habe ich auch noch gefunden. Also wenn man sich das so anhört, dann war das dann schon auch aggressive Kritik, sagen wir es mal vorsichtig, in musikalisch harter Form. Und das hat halt eine bestimmte Gruppe von Menschen, von Jugendlichen, Studenten etc. auch wirklich angesprochen. Also die fanden, das ist eine angemessene Form des Kritikübens. Und das gab es dann eben auch in Deutschland. Die ersten waren in Hamburg, da war ja auch immer viel mit Musik.
Man muss auch sagen, das ist auch musikalisch, funktioniert das natürlich auch dann sehr gut, wenn du in so einer doch immer noch sehr hierarchischen, sehr patriarchalen, sehr autoritären Gesellschaftsordnung unterwegs bist. Die Musik war ja ähnlich, also das ist ja auch alles sehr geregelt, sehr, ne, da werden Noten gelernt und Instrumente gelernt und sowas. Und Punk hat sich halt hingestellt, gesagt, ich habe keine ausgebildete Stimme, ich kann überhaupt nicht Gitarre spielen, ich kann nur drei Griffe. Hinten der Drummer hat auch nicht unbedingt einen guten Takt. Scheiß drauf, wir machen trotzdem Musik. Das heißt, es ist in sich auch nochmal ein Protest, also nicht nur.
Ja, es war kompletter Protest, genau. Und es war ja auch elektronisch, also das ist ja auch ein bisschen was Neues. Also das war damals, natürlich gab es auch vorher schon elektronische Musik, das weiß ich, aber es gab elektronische Effekte, die da reingebaut wurden. Und es gab, weil eben die Reaktion darauf so massiv war, auch Texte, die zum Beispiel Gewalt verherrlicht haben, gegen Polizisten könne man also durchaus mal angehen, da wurden dann auf einmal Schallplatten verboten. Also und das steigert sich dann, das geht dann auf einmal
in. Claudia hat einen Schäferhund, ja.
Genau, das schaukelt sich hoch. Und also Nina Hagen zum Beispiel oder Fehlfarben, das waren so auch zum Beispiel, wo du denkst mal, wenn du Nina Hagen dir von damals anhörst, Wahnsinn. Ja, das ist aggressiv, laut, schreiend. Und in Kreuzberg, bei euch in Berlin, da kam das natürlich super gut an. Also das war so eine kleine, musikalisch betrachtet, aber auch dann politisch betrachtet, radikale Insel, inmitten einer Insel namens Berlin. Ja, das, und da, ich meine, das explodiert dann irgendwann. Und daraus hat sich dann irgendwann eben das gebildet, was auch dann heute als die Ärzte sind. Das war noch eine etwas andere Besetzung, aber im Prinzip auch mit noch zwei von dreien, die eben heute noch dabei sind. Und das Ganze ist natürlich auch in Kreuzberg gewesen. Das war also in einem Hinterhof in Kreuzberg, das erste Konzert 1982. Und gleichzeitig gibt es dann parallel in Düsseldorf die Toten Hosen. Und diese beiden sind wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie du Musik machen kannst und über Jahrzehnte hinweg immer neue Generationen für dich gewinnen kannst. Das finde ich sehr erstaunlich. Ja. Das gelingt wirklich nicht vielen und den beiden ist es echt gelungen. Also bis zum heutigen Tage sind die Konzerte rappelpappel voll und sie produzieren zwar nicht übermäßig viele, aber doch einige dann auch sehr erfolgreiche Platten und sind auch in der Besetzung relativ gleich. Also die drei aus von den Ärzten, also Hans Rogel heißt Sani, Dirk Albert Felsenheim heißt Bela B. und Jan Vetter hat den schönen Künstlernamen Farin Urlaub.
Ja, wobei Sani war ja sehr schnell raus, ne?
Der war sehr schnell raus und wurde dann abgelöst von Gonzales, von Rodrigo Gonzales.
Nee, vorher war Hagen Liebig dabei. Also da noch muss ich vorher. Jetzt drauf bestehen. Es gab, also okay, nach Sani kam Hagen, Gott hab ihn selig. Und dann kam Rodrigo.
Ja.
Und ich bin nicht mal Ärzte-Fan, aber ich kannte
Hagen persönlich. Nein, ich sage ja nicht, vielleicht. Ja, ist schon klar. Also jedenfalls, das ist so. Und man muss einfach sagen, was die dann wirklich geschafft haben. Und deswegen finde ich, ist es auch eine Sendung wert. Sie haben offenbar bis zum heutigen Tage den Nerv der Zeit für ein bestimmtes Publikum, nämlich ein bestimmtes junges Publikum, also eine neue Generation getroffen. Und das gelingt ihnen jetzt tatsächlich schon zum zweiten oder dritten Mal. Und deswegen haben sie, finde ich jedenfalls, einen großen Platz, wie soll ich sagen, in unserer Musikgeschichte und auch in unserer Kultur natürlich gewonnen. Und sie sind Teil einer Kultur, die sich dann Protestsongs nannte und die dann bis hin zu Jean Baez geht. Ja, also wo du auf einmal dann so eine kleine Frau mit einer Gitarre in der Hand auf der Bühne siehst und daneben, aber in gleiche Richtung zielend, diese, ich sag mal, krachmachenden Punkbands, die aber eben auch alle, ich sag mal, gegen den Krieg gesungen haben, gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse gesungen haben, bei uns hier gegen den Muff der Talare und diese alte Adenauer-Gesellschaft und dieses, wie soll ich sagen, dieses schrecklich spießige und unterdrückende und immer noch teilweise Nazi-verherrlichende Gesellschaftsmodell, was hier war. Und das haben sie, und das muss man hinterher, also im Nachhinein wirklich sagen, haben sie tatsächlich mit zerstört. Und das ist gut.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die passende Ausgabe Eine Stunde History. Die läuft am 12. September 2022 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.